Ball Hawks.
The ball is caught.
Game over, baby.
Touchdown. The game is over. They are going nuts at Century League.
Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers. Heute mit Simon und Henry.
Ja, hallo und herzlich willkommen zu Ball Hawks, dem offiziellen Podcast der German Seahawkers. Ich bin der Simon Kell, wir machen das ja neuerdings auch mit Nachnamen und habe mir heute wieder Unterstützung dazu geholt. Das ist zum einen der Henry Wohlfahrt. Hi Henry.
Servus.
Und ganz neu dabei unser Präsident der German Seahawkers, der Lukas Spieß.
Hallo zusammen, freut mich, dass ich mal hier sein darf.
Ja, wir haben uns auch gefreut, dass du dich spontan dazu bereit erklärt hast, mal dazu zu kommen. Ist natürlich ganz besonders spannend für uns, wenn der Präsident mal vorbeikommt und sich mal anguckt, was wir hier im kleinen Kämmerlein in der Redaktion so aufnehmen. Und ja, freue mich drauf, mit euch beiden die Folge aufnehmen zu können. Und um gar nicht weiter groß rumzureden, kommen wir direkt zu den Seahawks News.
Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks News.
Ja, und da haben wir eigentlich gar nicht so viele Neuigkeiten. Eine schöne Nachricht von gestern. Pete Carroll ist 70 geworden. Wir haben gerade kurz diskutiert, ob wir hier singen wollen und haben uns dagegen entschieden. Unsere schönen Singstimmen hört ihr dann vielleicht ein anderes Mal.
Einfach, um die Ohren unserer Zuhörer zu schonen.
Richtig, ganz
aber
genau.
Aber wir wünschen unserem Coach natürlich trotzdem alles Gute. 70. Der Mann war ja bisher schon der älteste Coach in der Liga. Jetzt nochmal mit der 7 vorne. Schon beeindruckend.
Definitiv, vor allem wenn man sich anguckt, wie er immer noch am Feldrand auf und ab hüpft, als wäre er gefühlte Mitte 40. Genau, und dann haben wir noch weitere Neuigkeiten bezüglich Roster-Moves. Ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, Ethan Posick. Ich habe es diesmal richtig ausgesprochen.
Das war jetzt das erste Mal, Simon, dass du das im Podcast, glaube ich, richtig ausgesprochen hast.
Das ist auch besser so. Ich meine, ich habe da auch genug, sowohl im Podcast als auch in den Redaktionsgruppen, genug Kritik für bekommen. Von daher, ich habe es gelernt, ihr habt es gemerkt, Ethan Posick. So ist es richtig. Wurde auf die Injured Reserve gesetzt und wird damit einen längeren Zeitraum nicht zur Verfügung stehen. Kann allerdings zum Ende der Saison auch nochmal aktiviert werden. Dafür nachgerückt in den 53er-Kader ist der Linebacker Rattigan, der ja auch schon jetzt im letzten Spiel gegen die Colts aktiviert wurde und da mitspielen konnte. Dann gibt es eine zusätzliche Neuigkeit, nämlich Guard Jordan Simmons, der auch bisher auf dem Practice-Squad war, wurde von den Raiders in den 53er-Kader gesigned. Das heißt, der wird uns auch oder hat uns auch verlassen. Und die aufzufüllenden Plätze im Practice-Squad haben Dequan Hampton, Connor Wennington, das sind beides Wide Receiver, und Tyland Michael Jacobson eingenommen. Dann vielleicht nochmal ein kurzes Update zu den Verletzungen. Wir hatten das ja auch kurz in der letzten Ballocks-Folge im Recap schon mal angesprochen. Wide Receiver D. Eskridge, unser Zweitrunden-Pick, hat eine Gehirnerschütterung erlitten und hat auch dementsprechend heute nicht trainiert. Weitere Ausfälle waren Rashad Penny, der Probleme mit seiner Wade hat, Guard Gabe Jackson, der im Resting Veteran in der Pause ist, und Limited Participation hatten Chris Carson und Dwayne Brown, die auch beide ein Resting Vet bekommen haben. Ein Veteran Rest, so heißt es, so rum ist richtig. Und Defensive Tackle Brian Monet, der sich am Ellbogen verletzt hat.
Ja, also gerade letzteres finde ich ist auch eigentlich die einzig minimal besorgniserregende News auf diesem Injury Report. Also die ganzen Pausetage für die Veteranen, die sind ja mittlerweile bekannt. Rashad Penny ist jetzt auch kein super essentieller Teil des Teams. Aber Brian Monets Ellbogen, das wäre natürlich schade, wenn der womöglich ausfallen könnte, weil der hat ja auch ein überragendes Spiel abgeliefert letzten Sonntag. Deswegen ist das sowas, wo ich zum Beispiel jetzt ein bisschen ein Auge drauf habe, wie sich das den Rest der Woche hin entwickelt. Und natürlich die Eskridge ist sehr schade. Wenn er nämlich mittwochs nicht trainieren kann, ist das in der Regel eigentlich ein sicheres Zeichen, dass er es mit einer Gehirnerschütterung bis zum Wochenende nicht zurückschafft. Da müssen die dann eigentlich, um aus dem Concussion-Protocol wieder rauszukommen, müssen die, glaube ich, spätestens Mittwoch anfangen zu trainieren wieder. Ja, und der war gestern auch, er war ja gar nicht dabei. Coach Carroll hat gesagt, er ist zu Hause und nicht mal beim Team. Da kann man eigentlich davon ausgehen, dass der am Sonntag nicht spielen wird.
Ist eigentlich schade, weil Chad Sweeps von D. Eskridge wesentlich sexier sind als die von Freddie Swain.
Das ist vollkommen richtig. Haben auch sehr, sehr effektiv funktioniert. Die beiden waren es, glaube ich, die er dann noch bekommen hat. Insgesamt für 20 Yards bei 2 Versuchen. Also läuft
ja
bei ihm.
Genau. Wo wir es gerade von Concussions haben, vielleicht nochmal 2, 3 Sätze zu Wide Receiver Penny Hart. Der ist ja am letzten Sonntag auch aus dem Spiel gegangen mit dem Verdacht auf eine Gehirnerschütterung. Der scheint aber wieder fit zu sein und hat auch gestern voll trainiert.
Genau so ist das. Und dann können wir noch kurz auf die Verletzungen bei den Colts schauen. Da hat nicht trainiert. Bei den Colts, Quatsch. Bei den Titans, Entschuldigung, ich war noch in der letzten Woche. Da hat nicht trainiert Linebacker Bud Dupree, der eine Knieverletzung hat und eingeschränkt trainiert haben. Nur Wide Receiver AJ Brown, auch mit seinem Knie. Tight End Anthony Firkser. Linebacker Harold Landry mit seiner Leiste, das sind noch alles 3 Starter, und Linebacker David Long mit dem Oberschenkel. Wie sich das entwickeln wird, könnt ihr dann auch auf unseren Social-Media-Kanälen verfolgen oder auch in der runtergeschriebenen Preview, die dann wahrscheinlich morgen live gehen wird. Wir nehmen übrigens auf Donnerstag Nachmittag. Dann haben wir aus meiner Sicht keine News. Ich glaube, ihr habt auch sonst nichts mehr, und dann können wir direkt reinstarten in die Preview Woche 2. Titans at Seahawks.
No Repeat Friday, die Vorschau.
Ja, um vielleicht mal reinzustarten in die Preview, da können wir uns direkt mal angucken, was haben denn so die Titans gemacht im letzten Jahr oder auch vielleicht schon das Jahr davor. Das hat sich ja so ein bisschen, ich sag mal, nach oben entwickelt. 2019 relativ überraschend ins AFC Championship Game gekommen und da erst an den Chiefs gescheitert. 2020 dann eine Niederlage in der Wildcard Round gegen die Ravens. Was sich vielleicht noch verändert hat im Vergleich zum letzten Jahr, wo man darauf hinweisen kann, ist, dass das offensive Mastermind der Titans, der Offensive Coordinator Arthur Smith, jetzt zur Saison gegangen ist und jetzt Head Coach bei den Falcons geworden ist. Neu dazugekommen ist unter anderem Wide Receiver Julio Jones für einen Zweitrunden-Pick in Richtung Atlanta. Sicherlich eine gute Verstärkung, hat er letzte Woche vielleicht noch nicht sogar gezeigt, aber da können wir uns, glaube ich, relativ sicher sein, dass das noch kommt. Und dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in die Matchups und würde direkt mal an Henry geben und fragen, was hast du denn als erstes Matchup ausgemacht?
Naja gut, ich kann erstmal noch allgemein zum Spiel sagen, ich freue mich auf jeden Fall auf das erste Heimspiel der Seahawks vor vollem Hause seit langem. Ich glaube, das könnte gerade die Defense beflügeln. Und wo wir bei der Seahawks Defense sind, da bereitet mir ja das offensichtlichste Matchup Sorgen, und zwar die Titans Receiver, insbesondere AJ Brown, Julio Jones, Josh Reynolds kommt, er spielt zum ersten Mal mit, der ist in der Free Agency aus der L gekommen, gegen die Seahawks Corner, gegen die Seahawks Defensive Backs. Das wird der erste richtige Test für die Passverteidiger der Seahawks.
Ja, würde ich auch so sagen. Lukas, wie siehst du das?
Ja, ist natürlich eins der interessantesten Wide Receiver Duos, das die Liga aktuell zu bieten hat, neben vielleicht unseren eigenen. Im ersten Spiel waren sie ja jetzt erstmal nicht so beeindruckend oder furchteinflößend, wie man sich das vielleicht vor der Saison erwartet hätte. Aber die kann man natürlich auf jeden Fall trotzdem nicht unterschätzen. Und bei dem Chaos im Seahawks Cornerback Room, ja, wer weiß, ist auf jeden Fall lässt mich ein bisschen nervös zurück.
Ja, kann ich total verstehen. Ja, zumal Ryan Tannehill ja auch der etwas stärkere Quarterback ist im Vergleich jetzt zu Carson Wentz und das System besser kennt, länger schon da ist, die Receiver besser kennt und da sicherlich in der Lage ist, auch eine bessere Leistung abzuliefern, die uns da noch mehr Sorgen bereiten kann.
Wobei man das schon auch ein bisschen einschränken muss, ne? Also jetzt gerade was das Zusammenspiel zwischen Ryan Tannehill und Julio Jones beispielsweise angeht, die hatten relativ wenig Zeit in der Vorbereitung zusammen. Wenn ich das richtig weiß, war, glaube ich, Julio Jones leicht angeschlagen mit einer Verletzung oder so. Tannehill war zwischenzeitlich mal auf der Covid-Liste. Und die haben sich quasi so die Klinke in die Hand gegeben und waren auch tatsächlich abwechselnd raus während des Training Camps immer mal wieder. Das heißt, die haben auch bisher nicht allzu oft zusammen trainiert. Kann man jetzt natürlich aus unserer Sicht darauf hoffen, dass das vielleicht, dass die noch nicht so richtig auf der gleichen Seite sind und so richtig wissen, wie sie miteinander spielen können.
Ich muss auch sagen, ich bin ja ein DJ Reed Believer, aber wenn ich einen Julio Jones oder einen AJ Brown gegenüber von einem 5'10 oder 5'11 DJ Reed sehe, das bereitet mir schon Sorgen. Allgemein zum Passing Game von den Titans ist halt die Frage jetzt, weil letzte Woche war, glaube ich, eher ein, ja, es war Ausreißer nach unten, würde ich sagen. Ist da halt die Frage, wie schwer da der Abgang von Arthur Smith wiegt. Das hast du ja schon angesprochen vorhin, Simon. Da ist ja jetzt Todd Downing, glaube ich, der Offensive Coordinator, der vorher Tight End Coach war und jetzt, glaube ich, zum ersten Mal in seiner Karriere, der ist, glaube ich, Anfang 40, eben Plays called. Ich glaube auf jeden Fall nicht, dass wir wie die Cardinals die Titans, beziehungsweise die Titans Receiver, AJ Brown, Julio Jones, bei unter 100 Yards halten. Ich glaube, AJ Brown 4 für 49 und Julio Jones 3 für 29. Ich glaube, von dem Traum müssen wir uns schon jetzt verabschieden.
Ja, da gehe ich auch sehr stark von aus. Das wird auf jeden Fall für uns deutlich schwieriger werden. Hängt natürlich auch maßgeblich mit einem zweiten Matchup zusammen, nämlich wie sich unsere D-Line schlägt gegen die Titans Offensive Line und natürlich auch gegen das Laufspiel. Da haben wir auch gesehen in der letzten Woche eine wirklich miserable Leistung der O-Line gegen die Cardinals. Chandler Jones habt ihr sicherlich alle mitbekommen mit 5 Sacks und teilweise ja hier Taylor Levin vernascht nach wie man es nicht besser machen kann. Das heißt, auch die Frage, ob unser Pass-Rush durchkommen wird und ob wir das Laufspiel gebremst kriegen, wird natürlich maßgeblich beeinflussen, ob dann die Receiver zum Tragen kommen, ja oder nein.
Taylor Lewin heißt er, glaube ich, war ja überhaupt, also für mich die Story dieser Woche. Eigentlich ja auch Top-Offensive-Lineman, der hatte sich aber auch letzte Saison verletzt. Am Fuß, glaube ich, weiß gar nicht, was genau. Ja, macht auf jeden Fall ein bisschen den Eindruck, als wäre der vielleicht auch noch nicht so wieder ganz auf dem Damm und so richtig voll fit. Hat auf jeden Fall, ja, gegen Chandler Jones kein Land gesehen und dann hinterher auf Twitter einen Tweet abgesetzt, der wirklich ja. Seinesgleichen sucht. Hat er geschrieben, ich zitiere mal kurz, "Got my ass kicked today, no way around that. I let the team and the fans down. Thank you, Chandler Jones, for exposing me. It will only force me to get better." Ja, also im Prinzip sehr offensiv damit umgegangen, dass er irgendwie gegen Chandler Jones halt keine Chance gesehen hat, gehabt hat und direkt mal der ganzen Welt mitgeteilt hat. Guckt mal, Freunde, ich habe echt schlecht gespielt und danke, Chandler Jones, dass du mir die Gelegenheit gegeben hast, mich zu verbessern. Nun ja, mal sehen, ob wir das diese Woche schon umsetzen können.
Was ihn aber auch sympathisch macht, und eigentlich ist Taylor Levan ja einer der besseren Left Tackles der Liga immer gewesen. Und übrigens, der kommt von einem ACL zurück, weil du gemeint hast, der kommt von einer Fußverletzung. Es ist quasi ein Kreuzbandriss, also keine leichte, das ist schon eine sehr schwerwiegende Verletzung. Und ich glaube auch, deswegen ist er noch nicht bei 100%. Wenn du dann direkt gegen Chandler Jones spielst, dann passiert sowas schon mal. Aber insgesamt, die O-Line der Titans hat ja gegen die Cardinals mies ausgesehen. Ich habe mal geguckt, der Right Guard Nate Davis hatte bei PFF eine Pass-Blocking-Grade von 1,6 bekommen. Das habe ich auch noch nie gesehen, sowas. Ich dachte, die
Pass-Blocking-Grade
von Evan Broswick mit 6,6 war schon das Niedrigste, was jemals vergeben wurde. Aber nein, Nate Davis hat das nochmal unterboten, 5 Pressures zugelassen. Ja, und fast die gesamte O-Line der Titans hat wirklich schlecht ausgesehen.
Ja, das hat ja dann auch Derrick Henry tatsächlich gemerkt, der überhaupt keine Lücken gefunden hat. Der, glaube ich, im Schnitt bei 3,5 Yards war, was für ihn so ungefähr das schlechteste Spiel aller Zeiten ist, vermutlich. Der ja auch ganz oft mit Big Plays aufwarten konnte und das überhaupt nicht geschafft hat. Also da hat so richtig wirklich gar nichts funktioniert. Aber trotzdem wird es wahrscheinlich nochmal ein anderer Gradmesser auch für unsere Defensive Line. Die werden alle mit Wut im Bauch spielen vermutlich und werden dementsprechend natürlich auch versuchen, eine bessere Leistung abzuliefern, um auch zu bestätigen, dass sie es eigentlich können. Und das wird natürlich für unsere Defensive Line dann ein guter Test, um mal zu gucken, wie breit die wirklich ist, ob sie wirklich so gut klickt, wie wir das in der letzten Woche beobachten konnten. Da war ja schon sehr erfreulich, dass da 3 Sacks dabei waren, dass da immer wieder Druck auch von Spielern, die jetzt vielleicht nicht direkte Starter sind, kam. Elton Robinson sei da an der Stelle zum Beispiel mal genannt.
Mehr Snaps, ja. Also, mehr Snaps für Robinson und Taylor, bitte.
Ja, das ist der Take zum Spiel von Henry. Merken wir uns schon mal. Sehr gut.
Ja, das war ja auch ein bisschen kurios. Ne? Da hat sich ja auch Pete Carroll jetzt diese Woche in Interviews nochmal dazu geäußert, dass es irgendwie an der Rotation in der D-Line lag, dass Elton Robinson jetzt irgendwie nicht so zum Zug gekommen ist. Es klang so ein bisschen, als wäre das ein Naturgesetz. Das ging ja halt nicht, dass man Elton Robinson mehr spielen lassen kann. Nun ja, mal sehen. Aber es ist auch schwierig. Also die D-Line, da spielt ja gerade irgendwie zumindest nach diesem großen Sample von einem Spiel bisher jeder gut, ja. Also es waren, glaube ich, fünf Spieler in der Seahawks D-Line, die alle mehr als drei Pressures auf den Quarterback ausgeübt haben. Das ist ja schon überragend, wenn man sich überlegt, dass da wirklich quasi jeder irgendwie mal zum Zuge kommt.
Und wenn man sich vor allem auch überlegt, dass ein Jahr zurück diese Defensive Line crap war. Und zwar crap sondergleichen. Da kam ja gar nichts. Das ist schon
echt. Die ersten Spiele vom Trade für Carlos Dunlap lief da ja wirklich nichts zusammen. Und es lässt sich jetzt schon mal gut an dieses Jahr.
Ich muss sagen, ich bin auch wirklich auf den Gameplan der gesamten Titans Offense gespannt. Weil Ryan Tannehill ja letztes Spiel total ineffizient war. Und was mich auch total verwundert hat, wie wenig Play-Action von den Titans gespielt wurde. Gerade weil die Titans eigentlich unter Arthur Smith als Offensive Coordinator eines der Play-Action-lastigsten Teams waren. Und das liegt Ryan Tannehill eigentlich auch viel besser als dieses Straight-to-Drop-Back-Passing-Game. Bin ich mal gespannt. Und auch wie lauflastig die Titans dann sein werden. Vielleicht, weil sie ja Angst haben, dass die Offensive Line ähnlich wackelig ist wie in Woche 1. Und da würde ich eigentlich, sagen, fast drauf hoffen, dass die Titans einen Heavy-Run-Gameplan haben, weil ich unserer Run-Defense eigentlich vertraue da gegen die Offensive Line beziehungsweise das Running-Game der Titans. Bin ich mal gespannt.
Okay, dann können wir uns aus meiner Sicht dem dritten Matchup widmen, das ja auch in der letzten Woche sehr offensichtlich geworden ist. Die Cardinals, Kyler Murray mit seinen Lieblingsreceivern haben die Secondary der Titans aber mal sowas von vermöbelt. Das war wirklich nicht mehr feierlich teilweise. Also schöne lange Bälle gab es letzte Woche nicht nur bei den Colts in Indianapolis zu sehen, sondern eben auch in Arizona. Und das ist sicherlich da ein Punkt, auf den wir auch auf jeden Fall noch gucken müssen. Wir treffen da auf einen Altbekannten von uns, Bradley McDougald, Safety, war lange bei uns, ist jetzt mittlerweile bei den Titans gelandet.
Wobei man sagen muss, er ist da, glaube ich, auf dem Depth-Chart aktuell der dritte Safety oder so und war jetzt zwischenzeitlich im Practice-Squad. Der ist da noch nicht allzu lange und ich glaube nicht, dass er sich allzu viele Chancen auf Spielzeit ausrechnen kann, aber trotzdem, da werden sich die ein oder anderen Seahawks-Spieler doch freuen, wenn sie ihren alten Kumpel Bradley McDougald am Spielfeld dran wiedersehen werden.
Vermutlich, ja, definitiv. Aber das, was wir da jetzt an Video gesehen haben in der letzten Woche, das kann aus meiner Sicht schon ganz gut wahrscheinlich als Blaupause auch für unsere Offense gelten. Es gibt ausreichend Videomaterial für schöne lange Bälle und Broken Coverages bei den Titans. Also eine Disziplin, die Russell Wilson gemeinsam mit Tyler Lockett und DK Metcalf auch ganz wunderbar beherrscht. Also es ist auf jeden Fall von mir nochmal die Frage an euch, was meint ihr, hat die Titans Secondary da, haben die überhaupt eine Chance gegen unsere Power-Passing-Offense?
Also wir werden auf jeden Fall große Vorteile haben gegen die Secondary der Titans, gerade gegen die Cornerbacks, also ich glaube, letztes Jahr Second-Round-Pick Christian Fulton ist der einzige verlässliche Passverteidiger, was die Outside-Cornerbacks angeht. Safety Kevin Byard ist noch ein guter bis sehr guter Free-Safety und auch ein solider Defensive-Back. Abgesehen davon sieht es aber schon eher schwierig aus. Ich weiß nicht, Kelly Farley wurde ja jetzt letztes Jahr in der ersten Runde gepickt, aber der hat jetzt in Woche 1 kaum Snaps gesehen. Und selbst wenn er reingeschmissen würde, wird er auch definitiv getestet werden. Ansonsten hat ja ein Spieler, der schon länger in der NFL ist, Jack Rabbit Jenkins, der rechte Cornerback, nicht so gut ausgesehen.
Die haben einen Hasen im Backfield.
Ja, und ich sehe da große Vorteile, gerade für Lockett und Metcalf.
Ja, genau.
Das ist ja wirklich der Wahnsinn. Also, Janoris Jenkins, unter dem der ein oder andere den jungen Mann noch kennen wird, nennt sich jetzt wirklich offiziell Jack Rabbit Jenkins und wird so auch auf der Webseite der Titans geführt. Die Backstory dazu ist irgendwie wohl, dass er als er in Florida aufgewachsen ist, gerne mit seinen Kumpels Hasen gefangen hat oder so, und deswegen heißt er jetzt Jack Rabbit. Das ist irgendwie die floridaste Florida-Geschichte, die ich in der letzten Woche gehört habe.
Ich habe wirklich erst nicht gecheckt, wer das jetzt ist, als ich das gelesen habe auf dem Dev-Chart.
Ja, ich habe mich ich war etwas irritiert, weil ich 40 Minuten dann Zusammenfassung von dem Cardinals-Spiel dann letzte Woche mir angeguckt hatte und mir auch die ganze Zeit dachte, wer ist das? Weil er auch Strafe um Strafe kassiert hat. Da dachte, hä? Keine Ahnung.
Wo ich hier schon so am lustigen Anekdoten erzählen bin, wenn es um Namen geht. Wusstet ihr eigentlich, wie Julio Jones wirklich heißt? Heißt nicht Julio.
Jetzt habe ich Angst.
Julio Jones' richtiger Name ist Quintoris Lopez Jones Jr.
Das kann kein Mensch aussprechen. Also ja. Das ist, ja.
Julio ist eine gute Wahl, Julio. Auf jeden Fall. Das hört sich, nach Nummer 1 Receiver an.
Ja. Geht so ein bisschen leichter über die Zunge.
Ja. Definitiv, ja.
Aber auch wie die Secondary da gecoacht wurde in dem Spiel, ich habe mir das auch mal zumindest die Highlights angeguckt, da wurde ja Kevin Byard, der ja ein guter Safety ist, one-on-one teilweise gegen die DeAndre Hopkins oder gegen einen anderen Receiver der Cardinals gestellt, also da muss man den Coaches auch die Vorwürfe machen. Das war auf jeden Fall auch nicht ganz optimal, wie die da hinten auch eingestellt waren.
Ja, definitiv. Haben wir ja andersrum auch jetzt letzte Woche bei den Colts gesehen, wo ja auch dann Waldron in dem Fall einfach die Colts Secondary da auch schön gelesen hat und versucht hat, Lockett zum Beispiel auf 1-1-Duelle gegen die Safeties zu schicken, was natürlich dann endet so, wie es geendet ist, in Touchdowns für uns. Und hoffen wir, dass sie es so weiter betreiben. Man fragt sich, warum, aber ist ja okay, wenn wir dann dadurch gewinnen. Von daher, denke ich, ist das auf jeden Fall ein gutes Matchup für uns.
Ja, ich denke, im Großen und Ganzen müssen sich die Seahawks-Receiver um die Defensive Backs der Titans keine allzu großen Sorgen machen. Und solange da die Execution stimmt und die O-Line an ihre Leistung von letzter Woche anknüpft, sollten da eigentlich keine großen Probleme aufkommen und unser Passspiel schön weiter so klicken und zusammenlaufen, wie das bisher der Fall war.
Das nächste ist ja auch, dass wir dieses Mal nicht gegen den DeForest Buckner spielen müssen. Genau, und der Pass Rush der Titans zwar in der Free Agency verstärkt wurde jetzt mit Bud Dupree, sich das aber auf dem Feld nicht gezeigt hat, weshalb ich auch recht wenig Angst, sage ich jetzt mal, vor den Quarterback-Jägern aus Tennessee habe. Und das in Verbindung mit der Secondary riecht eigentlich nach über 30 Punkten für die Seahawks Offense.
Ja, kann ich mir auch sehr gut vorstellen. Ich habe auch tatsächlich, wir kommen ja gleich noch zu den Tipps, aber habe tatsächlich die Vermutung, dass das gut Highscoring werden könnte, das Spiel, weil nun mal auch bei bei unserem Backfield nicht ganz klar ist, wie sie sich gegen das deutlich bessere Wide Receiver Duo da anstellen werden. Da bin ich mal gespannt drauf. Ja. Habt ihr sonst noch Matchups oder Themen zum Spiel?
Also es gibt ja eigentlich fast nur Matchup-Vorteile für die Seahawks in der Offense. Was mir etwas Sorgen macht, ist noch ein kleines Matchup, nämlich jenes von Defensive Tackle Jeffrey Simmons gegen unseren Center Kyle Fuller, weil ich unsere Center-Position beziehungsweise den Leuten, die da auf dem Depth-Chart stehen, noch wenig vertraue. Deshalb ist das vielleicht eine Möglichkeit für den Titans Pass Rush über die Mitte da durchzukommen, mal sehen.
Ja, da werden die Guards wieder gefragt sein. Ist die Frage, wie die sich dann schlagen da in der Unterstützung für Fuller. Zumal er jetzt auch Posick auf IR ist und dann da auch nicht mehr durchgewechselt werden wird oder wechselt werden kann. Da wir nominell jetzt zumindest gerade im 53er, glaube ich, keinen Center mehr haben.
Ich verstehe immer noch nicht, warum man nicht Austin Ryder verpflichtet, wirklich. Also der.
Ich schließe mich dir an, ich verstehe es auch nicht.
Schreit nach einem Mann wie Austin Ryder.
Zum Thema Backup Center gab es diese Woche auch so Minimal-News. Da hat auch Pete Carroll in einer Pressekonferenz verlauten lassen, dass Neuverpflichtung Dakota Shepley, der zu den Seahawks vor einigen Wochen als Waiver-Claim von den 49ers gekommen ist, jetzt diese Woche als Backup Center Snaps kriegt, nachdem Ethan Posick auf die Injured Reserve versetzt wurde. Und ja, der wäre dann wohl unser nomineller Backup-Center, aber Coach hat auch direkt gesagt, der braucht noch ein bisschen Zeit zusammen mit Russell Wilson, damit da die Chemie so richtig stimmt. Aber ich würde mich persönlich freuen, Dakota Shepley mal auf Center zu sehen. Der hat meinem Geschmack bei den 49ers in der Preseason einen sehr guten Eindruck hinterlassen und ist natürlich auch weltbekannt durch seine Schauspielerrolle in Deadpool 2. Wodurch er weltberühmt ist. Ja, echte Prominenz im Kader jetzt.
Das hört sich sehr gut an. Er könnte natürlich tatsächlich ein Kandidat sein dafür, dass er aus dem Practice Squad dann noch aktiviert wird kurzfristig. Ja, werden wir sehen. Wir sind gespannt. Aber das ist tatsächlich eine der Positionen, die mir auch noch am meisten Sorgen machen. Und Austin Ryder wäre da aus meiner Sicht wirklich ein gut geeigneter Kandidat, wobei wir da ja jetzt auch gehört haben, dass er diese Woche im Probetraining bei den Saints war. Schauen wir mal, was daraus wird. Vielleicht ist er ja nach dem Spieltag noch vorhanden und vielleicht erkennt Pete Carroll dann auch noch den Need auf Center und tut da nochmal was. Bisschen Capspace haben wir ja noch.
Wollte ich gerade sagen, was machen wir eigentlich mit unserem restlichen Capspace? Muss da noch irgendwas passieren oder nehmen wir das mit ins nächste Jahr?
Also ein bisschen Liquidität muss man sich natürlich halten, das ist keine Frage. Ich glaube, die 49ers waren das mal, die vor 2 oder 3 Jahren mal wirklich Probleme hatten und noch nicht mal mehr Leute aus dem Practice Squad promoten konnten, weil sie einfach schlicht kein Geld mehr hatten. Das darf natürlich nicht passieren, aber ich glaube, ein bisschen Spielraum muss da auf jeden Fall noch sein.
Für Richard Sherman. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie sich, ja genau, für Richard Sherman natürlich, dass sie ein bisschen eben Reserve sich zurückhalten, um dann mal die ersten paar Wochen abzuwarten und zu sehen, ob es irgendwo noch ganz akuten Handlungsbedarf gibt. Meinst du, ja, vielleicht auch nicht verkehrt, einfach mal zu sehen, so woran man eigentlich ist, weil gerade jetzt mit dieser Preseason, bei der ja nun auch doch die Starter eigentlich größtenteils nicht gespielt haben und so, schon ein bisschen schwierig zu wissen, auf welchem Stand das Team eigentlich so rundherum ist und dann mal gegen auch halt Starting Players der anderen Teams anzutreten.
Ja, es kommt ja auch immer traditionell bei den Seahawks so ein Mid-Season-Move kurz vor der Trade-Deadline.
Genau, der Carlos Dunlap-Move vom letzten Jahr war halt auch nur möglich, weil noch ausreichend Capspace da war. Das muss man auch sich immer wieder vor Augen führen. Deswegen da sich ein wenig Flexibilität zu halten, ist sicherlich auch eine gute Entscheidung grundsätzlich. Okay, dann würde ich sagen, können wir rübergehen ins Two-Minute-Warning. Da hört ihr dann natürlich noch wie immer, wo ihr das Spiel sehen könnt, wo und wann. Und unsere Tipps zum Spiel.
Two-Minute-Warning, was sonst noch wichtig ist.
Ja, wir können es ganz kurz halten. Titans at Seahawks startet am Sonntag um 22.25 Uhr. Ihr habt es wahrscheinlich schon gesehen, es wird wieder auf ProSieben Max übertragen. Dadurch auch natürlich bei ran.de im Stream. Ihr könnt wie immer selbstverständlich über den Game Pass gucken. Und neuerdings gibt es ja auch die Konferenz bei DAZN, die Endzone heißt, wenn ich es richtig verstanden habe. Vielleicht die ersten von euch auch jetzt am Sonntag schon geguckt. Das ist quasi die Red Zone mit deutscher Sprache, mit deutschen Kommentatoren. Und habt also quasi die freie Auswahl, ob Free TV, ob Internet oder wie auch immer ihr das Spiel verfolgen möchtet. Und dann würde ich sagen, Lukas, starte du doch mal. Was tippst denn du fürs Spiel?
Ja, also mal von der üblichen Gefahr eines klassischen Trap-Games abgesehen, bin ich eigentlich schon relativ überzeugt davon, dass die Seahawks dieses Spiel gewinnen werden. Ich kann mir auch gut vorstellen, dass es sehr deutlich wird, womöglich sogar noch deutlicher als in der letzten Woche, weil ich die Colts, auch wenn sie die letzte Woche nicht besonders gefährlich aussahen, eigentlich schon für das bessere Team halte als die Titans aktuell. Und ich sage mal, Es wird ein entspanntes 35-21.
Henry, was meinst du?
Also von der üblichen Gefahr des Regens in Seattle, ich habe mich vorher informiert, 50% Regenwahrscheinlichkeit, wo Wilson ja im Schnitt nicht so gut ist. Abgesehen sehe ich auch leichte Vorteile bei den Seahawks. Man sollte jetzt den deutlichen Sieg der Cardinals, glaube ich, nicht überbewerten. Da gibt's, glaube ich, für die Titans gerade in der Offense eine positive Regression. Und das Spiel wird knapper, als es die meisten jetzt denken. Ich sage, dass wir über 30 Punkte machen. Und ich tippe auf einen 31-24 für die Seahawks.
Das klingt gut. Und dann schließe ich mich zum Abschluss noch an. Ich glaube auch, dass es knapper wird, als wir alle gerade noch denken. Weil die Matchups zwar an vielen Stellen für uns sprechen, aber weil ich doch so ein bisschen die Gefahr sehe, dass unsere Cornerbacks ein wenig vermöbelt werden von dem relativ guten Wide Receiver Set, was die Titans da so aufbieten können. Auch das Laufspiel wird sicherlich schwieriger unter Kontrolle zu kriegen als jetzt noch gegen die Colts. Und tippe auf ein relativ High Scoring 38-33. Habe aber Gottvertrauen in Russell Wilson, der solche Spiele natürlich auch einfach sehr, sehr, sehr gerne und auf eine gute Art und Weise in der allerletzten Sekunde im vierten Versuch dann doch noch in einen Sieg ummünzt. Ja, okay, dann sind wir durch mit den Tipps. Ich bedanke mich ganz herzlich bei euch beiden. Danke vor allem an Lukas, der ganz spontan eingesprungen ist und der hier ein famoses Podcast-Debüt abgeliefert hat. Ich glaube, wir laden dich wahrscheinlich auch nochmal ein. Ich weiß nicht, wie du das siehst, Henry, aber...
Ja, müssen wir, ja. Der Lukas ist ja auch unser Hauptsponsor, ne? Als Präsident richtig, der Seahawks.
Genau, mit dem Vorstand muss man sich gut stellen. Ja, nein, genau, Spaß beiseite. Ne? Danke, dass ich hier sein durfte. Hat mir auch Spaß gemacht und vielleicht komme ich mal wieder. Mal sehen.
Wir würden uns freuen und genau, wenn wir neue Mikros haben wollen, stellen wir uns gut mit dir. Das ist auf jeden Fall eine gute Sache. Genau, vielen Dank euch beiden und wir verabschieden uns wie gewohnt mit einem gemeinsamen Go Hawks.
Go Hawks.
Go Hawks.
Touchdown Seahawks!
Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt's natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawkers.com.